Hallo,
hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Zu einer Special-Ausgabe zu Halloween.
Wie letztes Jahr.
Genau. Schon wieder ein Jahr rum?
Ja.
Tanja, weißt du eigentlich, warum Halloween Halloween heißt?
Oh, nee.
Und überhaupt, warum es gefeiert wird?
Nee.
Halloween ist eigentlich ein keltischer Feiertag, der weit vor Christi ins Leben gerufen wurde und eigentlich Samhain heißt. Mhm. War dir nicht bekannt?
Nee, noch nie gehört.
Und im 9. Jahrhundert haben wir den Namen Halloween den Christen zu verdanken, denn die bezeichneten den Tag als All Hallows Eve, also den Abend vor Allerheiligen. Aber warum haben nun die Kelten diesen Tag ins Leben gerufen? Weißt du das, Tanja?
Mm-mm.
Was denkst du denn?
Ja, ich würde jetzt sowas denken, wie dass sie irgendwie böse Geister verjagen wollten.
Ja, sowas kann man auch sagen. Denn an dem sogenannten Samhain machten sich die Toten auf die Suche nach Lebenden. Oh, guck mal, die Katze da vorne. Tanja, woher kommt diese Katze hier im Studio?
Also von mir nicht.
Nee, ich weiß. Also das finde ich jetzt ein bisschen schon spooky, ne? An dem sogenannten Samhain machten sich die Toten auf die Suche nach Lebenden. Und da sind natürlich auch böse Geister bei. Und zur Abschreckung der bösen Geister verkleideten sich die Menschen mit furchterregenden Kostümen und spukten selbst bei Nacht durch die Straßen. Große Feuer sollten böse Geister fernhalten. Vor den Häusern standen kleine Gaben, die die Geister besänftigten und von den Untaten abhalten sollten. Und als diese Art so erst nach Amerika überschwappte, entwickelte sich das Fest dazu, so wie wir es jetzt kennen. Und man denkt doch eigentlich, das kommt aus Amerika, oder nicht?
Hätte ich in jedem Fall gedacht, ja.
Ja, ne?
Ja.
Und Tanja, dennoch treiben sich auch an diesem Tag Menschen herum, die anderen Menschen etwas Böses antun oder sogar auch böse Geister. Und da fällt mir gleich eine Geschichte dazu ein. Und zwar in Wissen. Das gehört zum Landkreis Altenkirchen. Dort feierte eine 17-Jährige auf einer Halloween-Party bis in den Morgen. Und dann brach sie einfach so tot zusammen. Sie konnte vom Rettungsdienst wieder reanimiert werden, starb dann aber aus unerklärlicher Weise im Krankenhaus. Eine Obduktion brachte keine Klarheit. Hm. Ist das nicht spooky?
Ja.
Da denkt man schon ein wenig an die Kelten und der Sage von den bösen Geistern. Tanja, und was gibt's bei dir Schauriges?
Also bei mir ist das keine direkte Geistergeschichte, aber ich fand's trotzdem total gruselig. Und zwar hat kurz vor Halloween 2004 auf einmal auf einer Straße in Long Island ein Körper gelegen. Und ein paar Meter weiter, entfernt von dem Körper.
Können wir nochmal irgendeine Kerze anmachen? Ich finde das dann ein bisschen schauriger hier bei uns.
Okay.
Machst du die mal eben an?
Ja. So besser?
Ja, so. Und merkst du das? Da ist doch gleich eine andere Stimmung. Aber diese Katze ist jetzt weg. Wo ist die?
Die hat sich jetzt
Ich fand es jetzt sehr gruselig, weil es eine schwarze war, ne?
Ja, vielleicht hat sie sich in eine dunkle Ecke verkrochen.
Man weiß es nicht. Okay, dann mach erstmal weiter.
Und zwar lag halt auf dieser Straße in Long Island dieser Körper. Und ein paar Meter weiter entfernt von dem Körper lag der Kopf.
Oh.
Und es war halt auch kurz vor Halloween und deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, bis die Polizei gekommen ist, weil ganz viele dachten, das ist ein Halloween-Scherz. Und wie sich dann aber herausstellte, war das die Mutter von Derek Ward. Und der hatte mit 35 sich ein Küchenmesser geschnappt und im Apartment seine Mutter erstochen, ihren Kopf abgeschnitten, das Ganze dann so auf der Straße drapiert und ist dann weggerannt und fuhr in Zug und hat Selbstmord begangen.
Und man weiß nicht, warum.
Man weiß nicht, warum. Und da kannst du dir vorstellen, an Halloween oder kurz davor, ja, da nimmst du das natürlich nicht ernst, ne?
Das stimmt. Und wenn du das gerade so sagst, da fällt mir total was zu ein. Und zwar, ich habe so eine ähnliche Geschichte. Und zwar, in den USA ist es ja nicht so ganz ungewöhnlich, dass man so gespenstische Puppen in den Vorgärten an Bäumen und an Zäunen so schreckenserregend drapiert. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass da auch enorm viele Notrufe bei der Polizei eingehen, so wie du das eben auch sagtest, da die Passanten die Puppen in Anführungsstriche für echte Leichen hielten. Und nun, zu Halloween 2015, hat sich in Ohio ganz das Gegenteil abgespielt. Und da, an einem Zaun, hing mit ihren Ärmeln eine schrecklich zugerichtete Leiche. Und der Nachbar hielt das Ganze für einen weiteren Halloween-Streich, bis am nächsten Morgen Bauarbeiter feststellten, dass es sich um eine echte Leiche handelte. Anfänglich war aufgrund der derben Misshandlung nicht einmal erkennbar, ob es sich bei der Leiche um eine Frau oder um einen Mann handelte. Oh. Ist das nicht krass?
Ja.
Jedenfalls hat eine Passantin sich die Hände vor den Augen gehalten und gesagt, dass es jetzt hier nicht real sei. Das kann nicht wahr sein. Das habe ich jetzt eben nicht gesehen. Und was sie sah, war ein halb abgerissenes Ohr, angeklebte Haare an der Stirn, durchgeronnenes Blut, ein Augenlid bedeckte nur die Hälfte des Auges und die Lippen waren von Schlägen stark aufgeplatzt und der rechte Wangenknochen extrem weit nach vorne verformt. Und später stellte sich heraus, dass es sich um eine 31-jährige Frau handelte. Und die Ermittlungen ergaben, dass sie vor ihrem Täter geflohen ist und sich dann in dem besagten Stacheldrahtzaun verheddert hat. Ja, und somit ihm ausgeliefert war. Und die schlimmen Wunden stammen von den Schlägen des Täters. Und laut Ermittlungen muss er sie schon vorab irgendwo misshandelt haben. Und sie konnte sich aus dieser Lage befreien und rannte halt in diesen Zaun. Und diesen ganzen Ablauf hat niemand bemerkt und somit konnte der Täter zunächst einmal entkommen. Und aufgrund von Zeugen konnte aber schnell der Täter überführt werden, denn es handelte sich in diesem Fall um eine Beziehungstat und die Polizei kam nur auf die Spur, weil aufgrund von Zeugenaussagen auf den Täter hingewiesen wurde, da die beiden häufig handfeste Streitereien auch in der Öffentlichkeit hatten. Und der Täter war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt und hat die Tat gestanden. Aber da kannst du mal sehen, Tanja, dass einige Halloween-Puppen schon krass echt aussehen. Und aus diesem Grund haben in dieser besagten Halloween-Nacht viele Nachbarn eine echte Leiche am Zaun hängen gesehen, aber das unwissentlich. Ist das nicht auch gruselig?
Ja, ich habe ja gerade von dem Mord an einer Mutter erzählt.
Ja.
Aber ich habe auch was gelesen, was ich so unheimlich fand. Das hat sich jetzt nicht direkt in der Halloween-Nacht zugespielt, aber vielleicht auch da, man weiß es nicht. Und zwar war das in Amerika eine Straße mit so einer ganz scharfen Kurve und die war dafür bekannt, dass extrem viele Menschen dort verunglückt sind. Also da waren sehr, sehr viele Tote zu beklagen. Und unter anderem hatte eine Mutter ihren Sohn dort verloren, weil der halt mit seinem Auto falsch in die Kurve gefahren ist. Und sie hat den Schmerz nicht ertragen und hat Suizid begangen. Und man hat erzählt, dass sie seitdem jede Nacht an dieser Kurve wartet, um Menschen zu retten, damit nie wieder eine Mutter so leiden muss wie sie. Und Kevin und seine Freunde hatten auch von dieser Sage gehört und sind eines Nachts zu dieser Straße gefahren und haben überall so Mehl ausgegossen, also auf ihr Auto, auf das Gras, auf die Straße, überall, weil sie dachten, dass die vielleicht da so Fußspuren von dem Geist der Mutter erkennen könnten. Dann haben die sich in das Auto gesetzt und sind mit richtig viel Speed in diese Kurve gefahren. Und Kevin hat im Nachhinein erzählt, dass auf einmal aus dem Nichts heraus das Auto, wie jetzt hätte jemand es festgehalten, auf einmal gebremst hat. Und er kann sich bis heute nicht erklären, warum dieser Wagen auf einmal stehen geblieben ist. als sie ausgestiegen sind, um zu gucken, ob irgendwo Fußspuren von dem Geist der Mutter sind,
ja,
haben sie welche entdeckt und auf ihrer Motorhaube 2 Fingerabdrücke.
Auch gruselig.
Ja.
Und Tanja, wenn du gerade an so einem Ort bist, wo das stattgefunden hat, habe ich jetzt auch noch mal den einen oder anderen Ort, den es wirklich gibt und wo man sich eigentlich auch so richtig gruseln kann. Und da fällt mir als erstes ein, der Gespensterwald Nienhagen. Und zwar ist der gar nicht so weit weg hier in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern. Und da musst du dir vorstellen, da stehen so circa 120 alte Bäume. Und da der Ort so an der Ostsee liegt, sind die Bäume aufgrund der salzigen Seeluft teilweise verdreht oder kahl. Und jetzt stellt euch alle mal vor, es ist etwas neblig, dunkel und windig. Und da haben schon einige Besucher berichtet, unheimliche Gestalten gesehen zu haben. Also in den Wald würde ich jetzt nicht gehen.
Nee, ich auch nicht. Aber wo du gerade von Bäumen sprichst, das passt ganz gut zu einer Geschichte, die jemand berichtet hat von ihrer Tochter. Und zwar war die Familie in ein neues Haus gezogen und hatte so einen richtig schönen großen Garten und die Nachbarn eben auch. Und die Tochter war zu dem Zeitpunkt 2 und die liefen so durch den Garten und die guckte in den Nachbarsgarten, hat gewunken und Hallo gesagt. Und dann guckte die Mutter, aber da war niemand. Und dann hat sie ihre Tochter gefragt, wem hast du denn gerade Hallo gesagt und wem hast du denn gewunken? Und dann sagt die Tochter, na, den beiden Jungs, die da gerade die Äpfel pflücken. Aber da war auch kein Apfelbaum. Und die Mutter hat sich richtig vor ihrem Kind ein bisschen gegruselt und hat die Vorbesitzer gefragt, ob die Söhne haben oder die Nachbarn Söhne hatten oder ähnliches. Und die Vorbesitzer haben erzählt, dass sie keine Söhne haben, aber dass sie auf dem Nachbarsgrundstück gesehen haben, wie ein Apfelbaum gerade gefällt wurde, der seit 100 Jahren dort stand.
Und dann komme ich nochmal zu Halloween und dem Kürbis. Auch hier gibt es eine Erklärung, die sich meiner vorherigen anschließt. Man soll einen Kürbis aushöhlen und eine Fratze reinschneiden und eine Kerze reinstellen, um halt die bösen Geister vom Haus fernzuhalten. Und Tanja, du hast es ja hier eben klingeln gehört in unserem Studio und ich könnte mir vorstellen, dass da Kinder unterwegs sind. Und deshalb habe ich auch vorhin an die Eingangstür so einen leuchtenden Kürbis gestellt. Hast du den gesehen eigentlich?
Ja, natürlich.
Der sieht doch gruselig vom Weiten aus, oder? Und es ist auch ganz wichtig, entweder stellt man sich halt, dass man nicht zu Hause ist, oder aber etwas Süßigkeiten für die klingelnden Kinder bereitzuhalten. Und deswegen habe ich auch vorne diese Schüssel hingestellt, damit wir auch jetzt hier ungestört die Sendung machen können. Und dann gibt es ja sonst Saures und meistens in Form von Rasierschaum an den Klingeln oder die werfen so Eier an die Scheiben oder Eingangsbereich. Da denken sich die kleinen Biester ja immer neue Sachen aus. Und die können ja auch schon nervig sein, diese Streiche. Und das wurde wiederum meinem nächsten Opfer zum Verhängnis. Eine Äthiopierin, die diesen Brauch nicht kannte und so sich erschrocken hat, griff sich dann eins von diesen Kindern und drehte diesen den Arm richtig stramm um, dass es im Krankenhaus landete.
Nein.
Und allerdings aber ohne weitere Blessuren. Und die Frau erhielt natürlich eine Anzeige. Also so kann es auch mal so ein Kind gehen, das so ein bisschen Halloween verkleidet durch die Straßen zieht. Gut.
Darf ich mal ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Erinnerst du dich noch? Du hast auch mal den Candyman gemacht.
Genau.
Der hat es doch auch an Halloween gemacht.
Ja.
Ich glaube ja.
Der hat ja die Kinder vergiftet.
Ja, genau.
Ja.
Das war doch auch an Halloween.
Ja. So, Tanja, ich komme jetzt nochmal zu meinem zweiten Mord an Halloween. Und dazu wechseln wir mal nach New York. Hier geht es um einen 15-jährigen orthodoxen Juden, der dort eine Yeshiva-Schule besuchte, also eine Schule, wo man die jüdische Religion studiert. Und am Morgen Nach der Halloween-Nacht 1986 fand man den besagten Schüler morgens tot am Boden seines Schlafraums. Später wurde festgestellt, dass der Junge einen kräftigen Schlag auf den Kopf bekommen hatte und weitere Stiche in den Kopf. Es gab keine Anzeichen für einen Kampf. Somit geht man davon aus, dass der Junge im Schlaf auf den Kopf geschlagen wurde, was ihn wohl bewusstlos machte, dann aus dem Bett auf den Boden geschliffen und dann hat der Täter mit dem Messer mehrmals in den Kopf gestochen. Der Täter wollte wohl definitiv sicher gehen, dass der Junge auch tot ist. Anders kann ich mir das überhaupt nicht erklären. Man fand auch keinerlei Tatwaffen im Gebäude. Und da er so beliebt bei allen war, konnte man auch kein Motiv finden. Was es allerdings gab, Indizien, dass der Mörder mit den religiösen Gebräuchen auskannte. Es war in der Mordnacht sehr kalt draußen und trotzdem waren alle Fenster im Schlafraum des Jungen geöffnet. Und das, Tanja, macht man, damit die Seele der verstorbenen Person nach draußen kann. Und auch etwas spooky finde ich es, dass ein Rabbi der Schule eine Gedenkkerze in sein Zimmer stellte und am nächsten Tag stand trotz verschlossener Tür eine weitere Kerze in dem Raum.
Oh, gruselig.
Ja. Und dann gab es noch eine Gänsehautaussage, sag ich jetzt mal so, eines anderen Schülers, der auf der gleichen Etage sein Zimmer hatte. Er erinnerte sich, dass er plötzlich wach wurde in der Nacht, weil seine Zimmertür ein Spalt geöffnet wurde. Und er angestarrt wurde durch den Türspalt. Und dann schloss sich die Tür wieder. Das finde ich jetzt ganz gruselig, denn das könnte ja der Mörder gewesen sein, der halt entweder diesen Jungen töten wollte, aber der gemerkt hat, dass er wach ist, das nicht getan hat und dann halt zu den anderen Jungen gegangen ist. Oder von vornherein zu den anderen Jungen wollte und sich im Zimmer geirrt hat. Man weiß es nicht. Denn jetzt sind 36 Jahre vergangen und es gibt in diesem Fall bis heute keinen Verdächtigen noch Antworten, warum der Junge so bestialisch sterben musste. Tanja, das ist mein erster Halloween Cold Case.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es darauf hinausläuft.
Ja, mal sehen, ob es da auch noch mal irgendwann mal Neuigkeiten zu gibt.
Musst du dranbleiben.
Ja, Tanja, und hast du denn was vor, auf eine Halloween-Party zu gehen?
Vermutlich nicht, nee. Obwohl ich das eigentlich immer ganz schön finde mit dem Verkleiden.
Ja, ne? Ja, ich überlege ja auch noch. Ich war ja gestern bei Moose Tee gewesen und da habe ich, ich sag mal so, ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Und kann ich, glaube ich, heute gar nicht mehr aufraffen, nochmal loszugehen.
Andererseits musst du dich aber auch nicht mehr groß verkleiden, ne?
Nee, so wie ich bin heute wirklich ein bisschen, hänge so ein bisschen durch, auch wenn man das so gar nicht hört, aber gefühlt ist es so. Ja, Tanja, was macht die Katze denn hier?
Ich sehe sie gerade nicht. Das finde ich noch unheimlicher, als wenn ich sie sehen würde.
Ja, ne?
Ja.
Ja. Oder kennst du das noch aus unserer Folge von 2021? Da hat doch eine Frau eine Katze gerettet und da konnten doch die Toten diese Katze auf ihrer Schulter sehen. Die fand ich auch sehr gruselig,
ja,
die Geschichte.
Ja, die war sehr gruselig, stimmt.
In dem Fall, ihr könnt ja auch nochmal unsere Halloween-Special-Folge von 2021 hören, sofern ihr das noch nicht getan habt. Da sind auch ganz interessante und gruselige Geschichten bei. Apropos gruselige Geschichten, ich hätte da noch einen gruseligen Ort. Ich finde ja so Friedhöfe auch gruselig. Und zwar, da gibt es einen Südwestfriedhof in Stansdorf, das ist in Brandenburg. Und zwar handelt es sich hierbei um einen idyllischen Waldfriedhof. Und der Friedhof ist einer der 10 größten Friedhöfe der Welt. Tausende Gräber reihen sich hier aneinander und die großen Bäume und alten Grabsteine sorgen für eine besonders schaurige Atmosphäre. Neben Berlinern und Brandenburgern liegen auch viele Soldaten auf dem Waldfriedhof begraben. Insbesondere im Bereich der Gräber der englischen Soldaten soll es speziell abends spucken. Spaziergänger berichten davon, Geister gesehen zu haben und sich die ganze Zeit beobachtet gefühlt zu haben. Tanja, da kann man wohl sagen, dass hier die Geister selbst für ihre Totenruhe sorgen.
Ja, Geister ist ein gutes Stichwort, wenn wir in das Zimmer 433 gucken.
Wo ist das denn?
Ja, das ist in Frankfurt im Interconti. Und da hat sich einiges Gruseliges abgespielt im Dezember 2015.
Also nach Halloween.
Nach Halloween.
Aber es war was Gruseliges.
Es war gruselig und es nahm auch schon seinen Beginn um Halloween rum.
Ja.
Denn in die Nähe von Frankfurt war eine Koreanerin mit ihrem Sohn und noch einigen Verwandten gezogen. Die wollten sich hier ein neues Leben aufbauen und der Vater sollte später nachkommen. Und die haben sich ein Haus gemietet. Und die waren 100% davon überzeugt, dass es in dem Haus gespukt hat. Alle von der Familie hatten regelmäßig Albträume und irgendwann Halluzinationen.
Und man muss ja sagen, das ist jetzt alles wirklich passiert, ne?
Ja, genau. Ja. Die Frauen haben permanent gebetet, weil sie gehofft hatten, damit die Geister vertreiben zu können. Sie haben permanent Geräusche im Keller gehört. Daraufhin haben sie ihre Handys verbrannt, weil sie sogenannte Brandopfer geben wollten. Sie haben Windlichter auf die Kellertreppe gestellt. Damit wollten sie die Geister einschüchtern.
Ich werde schon ausgezogen.
Ich auch.
Ja.
Dann haben sie Kleidung in einem Wok mit Fett verbrannt und haben gehofft, dass dadurch eben auch die Geister vertrieben werden. Und ja, das haben die ganz oft gemacht. Und später, als dann die Polizei irgendwann in das Haus kam, haben sie immer noch diesen Wok gefunden mit diesen verbrannten Kleidungsstücken drin. Irgendwann haben sie den Sohn, der war zu dem Zeitpunkt 15, gefesselt, weil er die ganze Zeit davon gesprochen hat, dass die Schlangen über seinen Körper laufen. Oh. Und daraufhin hatten sie ihn halt im gefesselten Zustand so lange geschlagen, bis er bestätigt hat, dass er die Schlangen nicht mehr sieht. Und es wurde und wurde nicht besser, obwohl sie die ganze Zeit versucht haben, die Geister aus dem Haus zu vertreiben. Dann sind sie für kurze Zeit ins Hotel gegangen und da ist die Frau, die Mutter von dem 15-Jährigen, die ganze Zeit durch das Zimmer gelaufen und hat gesagt, ich bin der Teufel, ich bringe euch alle um.
Also war die mehr oder weniger besessen?
Sie war besessen. Es wurde mit der Zeit wieder ein bisschen besser und sie sind zurück ins Haus gekommen. Und im Haus haben sie in der Garage Schatten gesehen. Immer wieder eine schwarze Gestalt. Und das hat ihnen so eine Angst gemacht, dass sie daraufhin beschlossen haben, das Haus zu verlassen und in das Zimmer 433 zu ziehen im Interconti in Frankfurt.
Gibt es heute noch dieses Zimmer überhaupt?
Natürlich. Der Zustand der Mutter wurde immer schlimmer. Sie hat immer wieder gerufen, ich bin der Teufel und ich bringe euch um. In der Nacht ist sie gewalttätig geworden, hat sich selbst geschlagen, hat ihre Mundwinkel so weit aufgerissen, dass sie eingerissen und blutig waren. Sie hat sich Stücke von der Zunge abgebissen und die anderen haben angefangen, sie festzuhalten, haben sich auf ihre Arme und ihre Beine gesetzt, damit sie sich nicht mehr bewegen kann und haben angefangen, ihr ein Tuch in den Mund zu stopfen, damit sie aufhört, ihre Zunge abzubeißen.
Da ist ja irgendwas Paranormales denn doch schon in diesem Zimmer wohl unterwegs. Also nicht nur da, ne?
Ja.
Muss man ja sagen.
Ja.
Die sind ja richtig verfolgt worden davon.
Ja. Der Vater rief in der Nacht an und alle anderen Familienmitglieder berichteten, dass sie gerade dabei sind, gegen den Teufel zu kämpfen und dass sie ihn fast im Griff haben. Sie müssen ihn nur noch endgültig austreiben durch Beten. Der Zustand der Frau wurde weiterhin immer schlimmer. Sie war ganz heiß, hat sich auf den Boden gelegt. Sie wurde, wie gesagt, festgehalten. Später fand man Softdrinks, Cola und ähnliches, offene Dosen, weil die ihr das alles aufs Gesicht geschüttet haben. Dann fing sie an zu schreien. Und damit sie Ruhe gibt, nahm die einen von den Kleiderbügeln. Und du kennst auch diese Kleiderbügel, die mit so Schaumstoff umwickelt sind.
Ja, die gibt's ja meistens bei der Reinigung, ne?
Ja. Mhm. Den steckten sie ihr ganz tief in den Rachen.
Oh Gott.
Das ging die ganze Nacht so. Und morgens um 8 riefen sie einen Pastor, weil der endgültig diesen Teufel austreiben sollte. Der hat sofort einen Arzt rufen lassen. Die Frau ist verstorben. Sie war am ganzen Körper übersät mit blauen Flecken. Sie hatte Einblutungen im Körper, weil sie so misshandelt wurde und ist dann, wie gesagt, am frühen Morgen verstorben. Als man ins Haus ging, fand man nicht nur all diese Dinge, die ich genannt habe, die die benutzt haben, um den Teufel auszutreiben und die Geister loszuwerden, sondern man fand eine weitere Cousine in der Garage. Sie war eingewickelt in dunkle Mülltüten, weil ihr kalt war und sie war ganz dehydriert, weil sie angeblich sich bei einem Spaziergang verlaufen hatte, zurück zum Haus gefunden hatte, dort niemanden mehr getroffen hat, denn die waren ja mittlerweile im Hotel.
Ja.
Und dann ist sie in der Garage verblieben. Und weil ihr so kalt war, hatte sie sich eben mit dieser Folie eingewickelt. Und die Familie war ja kurzzeitig nochmal zurück ins Haus gekommen und hatte dann diesen Schatten in der Garage gesehen. War das vielleicht die Cousine?
Man weiß es nicht.
Oder vielleicht doch einer der Geister? Man weiß es nicht.
Ja, Tanja, schaurige Geschichte. Weiß man denn, was mit den anderen, sind die da verklagt worden denn? Also,
ja, um das noch aufzulösen, zusammengefasst wurden die alle, weil viele von ihnen ja minderjährig waren,
ja,
auf Bewährung verurteilt. Die eine Erwachsene, die, und das ist das Zynische, sogar Krankenschwester war, der hat man natürlich unterstellt, dass sie hätte wissen müssen, dass spätestens der Kleiderbügel im Rachen mindestens zu schlimmen Verletzungen führt.
Ja.
Die ist 6 Jahre im Gefängnis gewesen für schwere Körperverletzungen mit Todesfolge.
Aber danach hat man von denen auch nie wieder was gehört, dass die vielleicht noch mal weiterhin, ich sag mal in Anführungsstrichen, vom Teufel verfolgt wurden?
Nein, was man weiß ist, dass diese Familie auch schon in Korea permanent mit dem Thema beschäftigt war und auch da schon sich ganz viel damit auseinandergesetzt hat und auch in anderen Familien regelmäßig Geister vertrieben hat.
Vielleicht waren die da so richtig, haben damit richtig so gelebt, ne? Also,
ja,
wie soll ich das sagen? Also schon so ein bisschen schizophrenmäßig so, ne? Ja, gruselig. Da fällt mir auch ein, Tanja, kannst du dich noch dran erinnern? Wir waren ja mal in einer Sneak Preview. Da hätte man, glaube ich, dich gar nicht so ins Kino gekriegt, ne? Bei diesem Film. Da gab es nämlich
Der Exorzismus von Emily Rose.
Ja. Und da bist du ja noch monatelang mit diesem Thema durch die Weltgeschichte gelaufen und hast dich ja immer noch gefürchtet. Ne?
Das ist für mich der schlimmste, gruseligste Film, den ich gesehen habe.
Also wer den noch nicht kennt und sich da mal rantraut, gerade mit dem Thema Exorzismus, der sollte sich den Film mal angucken.
Unbedingt.
In den 70ern gab es ja den Hauptfilm Der Exorzist. Der wurde ja auch nochmal später jetzt, ich glaube in den 2000ern nochmal neu verfilmt. Aber so dieser Ursprung von 79 oder so, da gab es ja in Amerika richtig Leute, die sind ohnmächtig geworden im Kino.
Ja,
so
das habe ich auch gehört, Ich habe auch gehört, dass die Schauspielerin von dem Exorzismus.
Linda Blair war das, glaube ich.
Das weiß ich nicht. Ja. Ich habe nur gehört, dass die irgendwann auch eine psychische Störung entwickelt hatte.
Ja. Ja, es war auch bei Poltergeist so, ne? Also bei Poltergeist hat man ja auch gehört, dass da einige Darsteller gestorben sind.
Oh, unheimlich.
Nach diesem Dreh. Da gab es ja auch mehrere Teile und da sind auch, glaube ich, mehrere gestorben. Aber wenn wir da gerade eben auch so bei Filmen waren, da fällt mir auch noch eine Geschichte ein, die da jetzt ganz gut reinpasst. Und zwar trafen sich da immer so zwei Freunde und die haben immer so Horror-Sessions gemacht. Unter anderem haben die Halloween-Filme geschaut. Deswegen packe ich das jetzt mal in diese Folge. Und darüber hinaus auch Hannibal Lecter, also Schweigende Lämmer und die Hannibal-Serie. Und einer der beiden Studenten wird nun beschuldigt, seinen Mitstudenten getötet zu haben. Er hat ihn erst mit dem Hammer erschlagen, dann den Körper zerstückelt und sämtliche Körperteile im Stadtgebiet von Jena verteilt. Darüber hinaus soll der Täter seinem Opfer auch die Leber entnommen haben und somit ist auch kannibalistischer Hintergrund nicht ausgeschlossen. Und Tanja, das Verrückte daran, kurze Zeit später hat sich der Student der Polizei gestellt und die Polizei zu den einzelnen deponierten Körperteilen geführt und die Leber blieb hier unauffindbar. Und der Student wurde in eine psychiatrische Anstalt überführt und äußerte dort, dass er von dem Horrorfilmabenden inspiriert wurde. Ist das nicht krass?
Ja.
Und wenn ich da gerade psychiatrische Anstalt, Da fällt mir noch eine Heilstätte ein, und zwar in Beelitz. Und zwar, das ist so ein düsterer Ort, wo sowieso diese alten Horrorkrankenhäuser, weißt du, aus diesem Film. Da gab es auch mal einen mit Leonardo DiCaprio, das war doch, glaube ich, Shutter Island oder so. Das ist auch so ein Gebäude, ne? Und 1902 eröffnete diese Heilstätte, und das war zu dieser Zeit das größte und modernste Krankenhaus Europas. Und rund um diese Heilstätte hat es in den vergangenen Jahren mehrere Morde gegeben. Unter anderem 1991 ermordete der Serienmörder die Bestie von Beelitz, eine junge Frau und ihren 3 Monate alten Sohn. Und diese Folge habe ich sogar mal gemacht. Und zwar, das war in Staffel 5, die Folge 7, der Rote Riese. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, erinnere ich mich dran.
An den Transsexuellen, der da Leute umgebracht hat. Und etwa 20 Jahre später, also 2008, trifft sich ein junges Model mit einem Fotografen vor dieser Kulisse. Und der hat sie da später erschlagen und erwürgt. Irgendwie geht von diesem Ort doch etwas Böses aus. Da ist sie wieder. Oh, habe ich mich erschrocken eben.
Ja, und ich habe mir schon gedacht, dass sie nicht weg ist.
Nee, ne?
Nee.
Ich weiß auch nicht, wem die gehört hier. Gut, dann kommen wir zum Abschluss. Das war ja wieder schnell, die Zeit ist ja wieder schnell vergangen.
Stimmt.
Tanja, meine letzte Geschichte ist wirklich kurz. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns schon mal und freuen uns, dass ihr dabei wart bei unserem Halloween-Special. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn es heißt Crime Up Your Life. Und Tanja, meine letzte Geschichte spielt auf dem Meer. Und zwar stell dir vor, ein Fischer geht ja nachts immer angeln, weil die Fische da besser zu fangen sind, und fährt mit seinem kleinen, wirklich kleinen Kutterboot raus aufs Meer. Er ist ganz alleine und setzt sich in seine Kabine, und das ist so richtig schön muckelig warm und es riecht so nach diesem typischen Öl von diesem Dieselmotor. Und dann setzt er sich da halt so an seinen Tisch, macht sich eine Kerze an, gießt sich einen Tee ein und plötzlich klopft es an der Tür.
Oh Gott.